Liebe Freunde, zur Einstimmung möchte ich zunächst aus dem Modana 3 Sente Suttam vorlesen. So habe ich gehört, einst weilte der Erhabene bei Orovela am Ufer des Flusses Naranjara, am Fuße des Bodhi-Baumes, unmittelbar nachdem er ein Erwachter geworden war. Damals aber saß der Erhabene 7 Tage lang mit gekreuzten Beinen, die Seligkeit der Erlösung genießend. Und nachdem der Erhabene sich nach Ablauf der 7 Tage aus dieser Konzentration erhoben hatte, betrachtete er mit dem Butterauge die Welt, betrachtete, wie die Wesen in mancherlei Gluten geglüht, in mancherlei Fiebern verbrannt werden, die aus Gier, Hass und Verblendung entstanden sind. Da tat der Erhabene, nachdem er erkannt, was dies zu bedeuten hatte, bei jener Gelegenheit folgenden feierlichen Ausspruch: Diese von Gluten erfüllte, gänzlich in den Berührungen befangene Welt erklärt die Krankheit für das Ich. Anders wird es hernach, als man immer denkt. Die Welt, die im Anderswerden besteht, die am Werden hängt, in das Werden verstrickt ist, freut sich sogar noch des Werdens. Wessen man sich freut, das bringt Furcht. Wovor man sich fürchtet, das ist Leiden. Aber man lebt doch diesen reinen Wandel, um vom Werden gänzlich loszukommen. Denn alle die Asketen oder Brahmanen, welche die Erlösung vom Werden durch das Werden lehren, die alle sind unerlöst vom Werden, sage ich. Hinwiederum alle die Asketen oder Brahmanen, welche da sind drinnen aus dem Werden durch Vernichtung lehren, die alle sind dem Werden nicht entronnen, sage ich. In Abhängigkeit von allen Beilegungen entsteht ja dieses Leiden. Wenn alles Ergreifen vernichtet ist, ist eine fernere Entstehung von Leiden nicht vorhanden. Siehe diese weite Welt. Vom Nichtwissen umstrickt sind die Gewordenen, welche am Gewordenen Gefallen finden, gänzlich unerlöst. Denn was es auch an Arten des Werdens gibt, überall und in jeder Hinsicht, alle diese Arten des Werdens sind unbeständig, leidvoll, dem Wandel unterworfen. Wer dies der Wirklichkeit gemäß in vollkommener Weisheit schaut, dem schwindet der Durst nach Werden dahin, und auch an der Vernichtung findet er keinen Gefallen. Auf der gänzlichen Vernichtung der Dürste beruht die restlose, spurlose Aufhebung, das Nirvana. Für einen solchen Mensch, der ohne mehr zu haften erloschen ist, gibt es kein neues Werden mehr. Überwunden ist Mara, besiegt im Kampfe. Ein solcher ist allen Arten des Werdens entronnen. Liebe Freunde, wem ein solches, doch kurzes Seminar eine wirkliche Anregung bringen soll, der muss sich freilich schon vorher mit der Lehre beschäftigt haben und Wesentliches von der Lehre muss ihm inne geworden sein. Und er muss auch tatsächlich schon mit einem gewissen Ernst diesen Weg gehen und diesen Weg eben doch als heilbringend und richtig erkannt haben. Das ist bestimmt wichtig und notwendig für einen, der von einer solchen, doch relativ kurzen Zusammenkunft etwas haben soll. Leidenserkenntnis geht ja der Buddha-Lehre voraus. Aber es ist an sich kein bloßes persönliches Unbehagen, was dann zur Buddha-Lehre führt. Denn wäre es bloß ein solches persönliches Unbehagen oder auch mannigfache Enttäuschungen, die ja in jedem menschlichen Leben da sind, dann könnte das höchstens vielleicht auch nur zur Misanthropie oder auch könnte auch führen zu einer Hypochondrie. Also es könnte dann auch sehr negativ sich auswirken. Obwohl natürlich gerade das persönliche Missgeschick, das ja wohl in jedem menschlichen Leben in irgendeiner Form da ist, denn welches menschliche Leben brächte keine Enttäuschungen? Also es ist ja wohl in jedem menschlichen Leben, obwohl es natürlich eine ganz wesentliche Rolle auch dabei spielt, bei dieser Leidenserkenntnis, auch das, was man persönlich erfährt, spielt ja wohl eine ganz wesentliche Rolle. Aber es kann natürlich auch in eine Richtung gehen, die dann eben zu einer Verbitterung führt, wenn das, was einen trifft, als allzu schwer empfunden wird, die zu einer Verbitterung führt, die dann auch sich darin äußert, dass man sich durchaus krank fühlt und oder auch zu einer großen in einem negativen Abgeneigtsein zu den Mitmenschen. Diese negative Richtung kann es natürlich im schlimmsten Falle nehmen. Es gibt natürlich auch Zwischenrichtungen. Aber wer eben tatsächlich zur Buddha-Lehre kommen soll und diese auch in irgendeiner Weise begreift, der muss auch gerade von seinem eigenen Leid auch auf das Leid der anderen Wesen schließen können. Der muss mehr oder weniger doch in den anderen Wesen dann auch Leidensgefährten sehen. Und der sieht dann, dass nicht nur diese Situation jetzt eine unangemessene ist. Er sieht das nicht nur vom rein persönlichen her, denn vom rein persönlichen her sieht ja mancher, und wohl auch mit Recht, seine Lebenssituation als unangemessen an und sucht dann eben auch in allerlei Zerstreuungen und Ablenkungen und er will auch gar nicht an das alles denken, er sucht dann seinen Trost eben auch in Dingen manchmal, die sich dann nicht mehr heilsam, sondern sehr unheilsam auswirken. Und der eine oder andere aber merkt, dass die Situation, die unangemessene Situation eine allgemeine ist. Dass es also nicht bloß bei ihm so hapert, dass also nicht bei ihm bloß alles so sehr schief geht oder nicht so geht, wie er sich wünscht, dass das aber auch bei den anderen Wesen der Fall ist. Und wenn er dann auch noch den Blick über das Menschliche hinaus auf das Tierreich richtet, dann wird es ja ganz schlimm, denn dann denkt er zum Beispiel auch an die Beetlehunde, die so milde und freundliche Tiere sind, die aber gerade so der Vivisektion zum Opfer fallen und so furchtbar gequält werden. Dann denkt er überhaupt an die ganze Situation, die dann alles andere als nicht mehr, kaum mehr erträglich ist. Wie auch eben tatsächlich mal auch ein katholischer Pfarrer zu Bekannten von mir gesagt hat, die sich über Tierschutz unterhielten: Ach, hören Sie mir endlich mal mit diesem ganzen Tierschützerei-Geschichte auf. Im Menschenleben sind ja doch schon, ist ja doch schon ein solches Unheil da und so weiter. Und ich werde so dauernd angeredet von dem und jenem und so weiter und habe so viel mit Menschenleid zu tun, soll ich mich dann auch um die Tiere auch noch kümmern? Wo käme ich denn dann überhaupt hin? Hat dieser Pfarrer dann ziemlich empört diese zu denen gesagt. Und es ist ja auch tatsächlich so, im Christentum verschließt man ja dann auch seinen Blick vor einem sehr großen, vor einem sehr großen Bezirk, der sich eben dann auf die nichtmenschlichen Wesen erstreckt. Man schließt seine Augen und hat wenigstens scheinbar dann in dieser Richtung seine Ruhe. Aber wie gesagt, im Sinne der Buddha-Lehre kommt man erst, wenn man überhaupt erkennt, dass die ganze Situation an sich eine unangemessene ist. Und deswegen kann auch einer, der ein Anhänger der Buddha-Lehre ist, nicht das Lob des Schöpfers singen. Dazu ist er ganz außerstande. Der Sangsaro, die Weltenaufhatterwesen, hält uns in einem unheilsamen, in einem Unheilszustand gefangen. Alles Bedingte ist eben auch immer wieder dem Verfall ausgesetzt. Wir sehen es ja auch in der heutigen Zeit, wo die zahllosen Autounfälle, über die wir ja jetzt schon hinweg lesen, wo die ja unzählige Menschenleben kosten. So hier in Deutschland schon ein Weltmaßstab. Also tatsächlich, sie sind ein großes Schlachtfeld im Grunde genommen. Es sind früher, wo doch eigentlich die Heeresabteilungen auch sogar beim alten Fritzen noch im Siebenjährigen Krieg und so weiter relativ für unsere heutigen Begriffe klein waren, da sind auch nicht mehr Menschen dann umgekommen in den Schlachten, als wir heute tatsächlich auf den Straßen umkommen. Also auch da ist bei aller Bequemlichkeit, in der wir in dieser Beziehung auch leben, und wir freuen uns ja auch drüber, denn wir könnten ja zum Teil auch gar nicht mehr ohne Auto existieren. Und auch hier, wenn ich mich so umsehe, sind ja auch von den Freunden ein großer Teil da, die eben weil deswegen da sind, weil sie halt mit dem Auto hergekommen sind, sonst wären sie nicht da. Also so ist das, hat eben alles auf dieser Welt, alles seine zwei Seiten. Alles seine zwei Seiten. Wenn die eine gute Seite trifft, der ist angenehmst beriert und freut sich. Und wenn die unangenehme Seite gerade trifft, naja, der kann ganz schön getroffen werden. Da ist eben dann das Gegenteil da. Also wir leben ja tatsächlich hier in unserer Gegend, hier in Europa, auch die in den USA und so weiter, auch heute gehört wohl Japan dazu, und wir leben ja eigentlich ein recht bequemes Leben jetzt. So bequem hat tatsächlich eigentlich nie eine Generation gelebt, das muss man ganz ehrlich sagen. Das hat es gar nicht gegeben. Hat es nicht gegeben, wenn man nämlich tatsächlich auch auf das Mittelalter zurücksieht. So hat nur ein ganz kleiner Teil einigermaßen Bequemlichkeiten gehabt. Der übrige Teil hat furchtbar schinden müssen und ist auch nicht alt geworden. Ich denke manchmal, es wird alles so romantisch verklärt. Ganz gewiss hat zum Beispiel gerade der Benediktinerorden, der 529 durch Benedikt von Nursia gegründet worden ist, hat tatsächlich eine große Zivilisation ins Abendland gebracht. Er hatte, es war damals eben, die Klöster rodeten die Wälder und machten die Äcker fruchtbar und so weiter. Sie waren damals die großen Zivilisatoren und so weiter. Und auch Benedikt hat durchaus darauf gehalten, dass einerseits das Lob Gottes in der Früh gesungen wird, aber den ganzen übrigen Tag mussten ja diese Mönche schwerst arbeiten. Und das ist dann so, wie mir mal ein Chirurg, mit dem ich in der Bahn fuhr, der sich aber so nebenbei auch für die Klosterchronik zum Beispiel von Walkenried interessierte, der mir erzählt hat, dass die Menschen dort alle höchstens 27, 28 Jahre wurden. Sie haben ein unglaublich hartes Leben geführt. Sie haben einen Sack gehabt, auf den sie sich legen konnten oder mit dem sie sich zudecken konnten. Sie sind alle so meist an der Schwindsucht gestorben. Und ebenso hörte ich bei der Michaelskirche in Fulda, die ja ein alter karolingischer Bau ist, sehr schön, also für meinen Geschmack. Und da hörte ich auch gerade einen, wie er den Leuten erzählte, die dazuhörten, dass die Mönche des Klosters Fulda hatten meistens bloß eine Brennnesselsuppe zu genießen und haben furchtbar schwer in diesen Wäldern gearbeitet, sind auch alle nicht alt geworden. Hat mir doch sogar auch die Schwester Virgo kürzlich geschrieben, die in Natal in Marianhill ist, die damals eine ganze Woche hier teilnahm, 69, und auch später nochmal uns besucht hat. Die hat mir geschrieben, dass im vorigen Jahrhundert auch da die Bedingungen so eisern hart waren, auch in Marianhill, dass die Schwestern, sie schrieb mir, die Denksteine weisen es aus, die sind alle in den 20er Jahren gestorben. Die jüngsten 17 Jahre, die sind alle, also haben sie alle aufgearbeitet und hatten auch nicht allzu viel zu essen. Also es war eine harte Zeit. Also im Grunde genommen denke ich jetzt eben, wie bequem wir leben, im Grunde genommen auch gegenüber vielen Menschen und natürlich ganz zu schweigen jetzt von der dritten Welt, wo ein großer Teil tatsächlich in dem Moment, wo wir hier sitzen, verhungert. Also nicht einmal das Notwendigste mehr zum Leben hat. Also es ist natürlich auch so betrachtet, ist natürlich dass doch, wenn man nicht eben ein, das, da hat der Schopenhauer mit sehr recht, wenn er sagt, der Optimismus ist eine ruchlose Denkungsart und ein bitterer Hohn auf die Leiden der anderen Wesen. Also dann ist ja, man ist man immer Egoist, man schaltet ab die ganzen Geschichten, die einem nicht passen und lebt sich und sagt, naja, mir geht es ja noch so einigermaßen. Also, das ist aber doch eine falsche Denkungsart. Und dann natürlich auch unsere ganze Situation, wir sollen ja doch auch nicht allzu sehr aufjubeln, bedroht sind wir ja immer vom allergrößten Unheil, schon alleine durch die Rüstung, die heute da ist und die ja einsichtslos eben auch bloß Profit kennt und so weiter. Wie lange wäre nicht auch der Krieg zwischen Irak und Iran schon aus, wenn sie nicht von allen Seiten Waffen geliefert bekämen und so weiter. Also es ist da auch nur ein Profitdenken. Da, also ist es auch da nicht eine Situation, wie sie wünschenswert wäre, sondern eine Situation, die eben tatsächlich immer bedrohlich ist, eine unangemessene Situation, eine Unheilssituation. Ich will nur mal hier einige Sätze vorlesen aus einem Buch, das katholische Theologen geschrieben haben und wo einige Sätze möchte ich da, dass doch die Einschätzung, was heil ist, doch gerade und bei den Menschen überall eine sehr gemeinsame ist, eine sehr zusammenklingende ist. Die Heilsuche ist ein Anliegen, das den Weg der gesamten Menschheit angesichts von Unheil markiert und darum jede menschliche Geschichte bestimmt. Die Geschichte wird ebenso zum Ort der Erfahrung von Heil, wie sie Ort des Unheils ist. Und hier wird dieser Heilzustand so definiert, recht gut eigentlich. Man kann deshalb auch sagen, Heil ist ein Zustand, in dem es nicht mehr gibt, was man mit Beschädigung, mit Verletzung, Gebrochenheit, Krankheit, mit Nicht-Ganzheit bezeichnet. Heil ist ein Zustand, wo alles so ist, wie es sein sollte. Heil ist, wo es stimmt, wo es Sinn gibt. Das Wort von der heilen Welt ist lange wie ein Schimpfwort oder wie ein Wort des Spotts gebraucht worden. Und das geschieht immer noch. Zugleich aber ist die so geschmähte heile Welt ein Bild von Wunsch und geheimer Sehnsucht. Der Protest enthält indes insofern einen wahren Kern, wenn er darauf hinweist, dass die Welt und die Zeit, in der wir leben, eben nicht heil sind. Nicht, wie sie sein sollten, sondern unheilvoll, gebrochen, verzerrt. Und wenn man fragt, worin sich die Nichtheile, die heillose Welt zeige, dann kann man zu hören bekommen, hast du denn keine Augen, keine Ohren, siehst du nicht, wie die Welt und die Zeit, in der wir leben, voll ist von Not, Elend, Armut, Unterdrückung, Ungerechtigkeit, wie sie eine Welt und Zeit des Leidens ist, des Leidens im Übermaß, des Leidens ungezählter Unschuldiger. Kriege und Zerstörung, Tod und Schrecken, Holocaust, Auschwitz, Vietnam, Vertreibung, Flucht, Heimatlosigkeit, Unterdrückung, Folter, Elend und Hunger. Das sind Namen und Worte, mit denen wir die Welt des Unheils heute konkret und anschaulich verbinden. Und wenn wir von der Betrachtung der Welt und der Zeit zu der Betrachtung von uns selbst, unseres Daseins, unseres Lebens weitergehen, so zeigen sich in so gut wie in allen Bereichen die Gestalten des Unheils, das Heillose als Unglück, Krankheit, Schmerzen, die schließlich zum Tode führen, ferner als Scheitern unserer Pläne und Werke, als Scheitern der mitmenschlichen Beziehungen in Freundschaft, Liebe, Ehe. Das Heillose oder Unheilvolle zeigt sich in der Gestalt der Schuld, der Zerbrochenheit und Zerrissenheit, in der Erfahrung von Sinnlosigkeit. Angesichts all dessen von heiler Welt zu sprechen, wäre Betrug und Selbstbetrug, wäre oft genug eine Beleidigung der Opfer. In diesem Folio des Negativen kann man sich noch eine deutlichere Vorstellung von dem machen, was heil ist. Heil ist das, was heil macht, was erfüllt und verwirklicht, was sein soll. Heil hängt zusammen mit Freiheit, Friede, Freude, mit Gerechtigkeit und Liebe. Wenn die Gestalten des Unheils in der Welt Vorboten des Todes sind, dann bedeutet Heil schließlich die Überwindung des Todes und die Gestalt einer ganz anderen Welt, nach der der Mensch Sehnsucht hat. Das sind sogar Worte von Horkheimer. Heil ist nur Heil und kann nur Heil sein, wenn es universal ist, wenn es Heil für alle ist, wenn niemand davon ausgeschlossen bleibt. Dieser ersten Überlegung schließt sich die zweite an. Sie kann in der These ausgesprochen werden, Heil und Leben sind nicht identisch. Wenn Leben dieses Dasein in dieser unserer Welt und Zeit meint, der Mensch, wir selbst sind nie ganz wir selbst. Wir sind nie so, wie wir sein sollten, sein möchten. Das Wirkliche ist nur ein Fragment aus dem Reiche des Möglichen. Das sagen gerade jene Menschen, deren Lebenswerk uns mit Bewunderung und mit Gefühl des Vollendeten erfüllt, etwa Mozart oder Goethe. Heil und Leben sind nicht identisch. Das zeigt dem, der es nicht sehen oder glauben will, einen Blick in die Geschichte. Sie ist eine Geschichte, Sie ist keine Geschichte des Heils, des Glücks, des Fortschritts, soweit sie den Menschen in seinem Menschsein, in seiner Person betrifft. Wir leben heute in der Welt perfekter Mittel und verworrener Ziele. Wir vermögen den Mond zu betreten und sehen uns außerstande, die nächsten und wichtigsten Probleme auf Erden zu lösen, die des Friedens, der Gerechtigkeit, der Freiheit für alle, des Brotes für die Welt. In unserer Zeit ist der Blick für diese dunkle Seite der Geschichte intensiv geschärft worden. Die Geschichtsbetrachtung hat früher in der Geschichte vor allem den Zug der Kriege und Siege, die Geschichte der Sieger gesehen, der Männer, die Geschichte machen, die welthistorischen Gestalten und ihren Erfolg. Aber die Opfer, die Besiegten und die Unterdrückten wurden vergessen und verschwiegen. Sie waren geschichtlich nicht präsent und effizient, sie waren so gut wie nicht da. Ihr Leiden, ihr oft unschuldiges Leiden blieb sogar für die Geschichtsbetrachtung unabgegolten. Diese Einseitigkeit ist, so denke ich, heute überwunden. Diese andere Seite der Geschichte, die sogenannte negative Dialektik, entgegen Hegels Optimismus, haben uns Denker wie Marx und Schopenhauer, Adorno, Brod und Horkheimer sehen gelehrt, ebenso Theologen wie J. Moltmann und J. B. Metz. Das Wort vom Tal der Tränen gilt nicht mehr als übertriebene, fromme Floskel. Christliche Theologen hätten diese Seite der geschichtlichen Wirklichkeit nie vergessen dürfen. Also, und das haben sie leider auch zu oft vergessen. Der Mensch hätte kein Wissen, keine Erfahrung und kein Kriterium für das, was Unheil ist, hätte er nicht primär ein wie immer bestimmtes Wissen, eine Ahnung, ein Verständnis von dem, was Heil ist. Unheil ist abgehoben vom Heil und kann nur deshalb als Unheil diagnostiziert werden, weil dieser Diagnose ein wie immer zu bestimmendes Wissen vom Heil vorangeht, von dem das Entgegenstehende, der Gegensatz, ja der Widerspruch abgehoben wird. Das Sein kommt vor dem Nichtsein. Das Plus kommt vor dem Minus, der Klang vor dem Missklang, der Sinn vor der Sinnlosigkeit als der Negation oder Abwesenheit von Sinn. Das Vertrauen kommt vor dem Misstrauen, die Hoffnung vor der Verzweiflung. Dieses Vor ist nicht ein zeitliches, sondern ein sachliches Vor. Dem steht nicht entgegen, dass die Erfahrungen des Negativen häufiger und intensiver sein können als die positiven Erfahrungen. Wann erfahren wir schon Heil und Heilsein, Glück und Gelingen gegenüber dem Andrängen dessen, was wir mit Unheil bezeichnen? Wie selten sind doch die Augenblicke, da wir sagen, verweile doch, du bist so schön. Dennoch bleibt die Reihenfolge bestehen, zuerst das Heil, dann das Unheil. So sind wir so langsam gerade mit diesen letzten Zitaten hineingeglitten in die andere Seite des Daseins. In die Seite allerdings, die wir, wenn wir die Buddha-Lehre überhaupt verstanden haben, in uns selbst finden müssen und die uns dann auch den nötigen Antrieb auch zu unserem ganzen Reden und Tun gibt. Denn es wäre ja schrecklich, wenn wir nur diese eine Seite vor uns hätten, dann könnte man wirklich eben tatsächlich, wenn einer sich mit der Buddha-Lehre schon mehr beschäftigt hat, wenn sie für ihn, soweit er sie versteht, und man kann ja immer eine Sache nur so weit auch dann praktizieren, soweit man sie versteht, soweit sie eben die Richtung gibt, dann gehört er eben doch auch eigentlich zu den wenigen, die wissen, dass die Quelle des Heiles im eigenen Innern vorhanden ist, aber durch die Wucht des Beilegungshaften, durch die Wucht des Belastenden eben niedergedrückt wird. Und es gibt da eine sehr schöne Definition, die gibt es ja von Religion. Es gibt viele Definitionen von Religion. Und ich habe auch schon bemerkt, dass mir doch sehr viele der Definitionen auch sehr oberflächlich sind. Wir hier können uns aus unserer Sicht nur an die Definition halten, dass Begegnung mit dem Heilgewordenen eben Religion ist. Also Religion, erlebnishafte Begegnung mit dem Heilgewordenen ist und Antworten des Handelns des zum Heilgewordenen ergriffenen Menschen. Das zeigt natürlich auch wieder eine gewisse Schwierigkeit, denn das zeigt auch, dass uns eine Begegnung mit dem Heil zuteil werden muss. Denn gerade auch für einen Weg des Loslassens, der inneren Befreiung, ist ja eine Motivierung notwendig. Und eine Motivierung, die muss immer sehr stark da sein. Also es ist natürlich so, dass hier für den, der bei uns zur Buddha-Lehre kommt, nachdem ihm ja dabei durchaus kein äußerer Gewinn wird, der muss tatsächlich auch schon durch das, was er erlebt und was er gesehen hat, und muss er eine starke Motivation, da muss er tatsächlich letzten Endes auch schon einen Sinn für den Weg haben, für das stille Verweilen, für das meditative Verweilen, es bei sich selbst das Heil finden zu wollen. Und natürlich ist es für ihn auch ein ganz großer Gewinn und ein ungeheures Motiv, dann, wenn er hier etwas von diesem Heil in sich selber spürt, wenn er auch dieser Quelle des Heiles in sich selber schon näher gekommen ist. Denn jetzt kommt ja an sich die Kehrseite der Medaille. Und die besteht darin, dass wenn man das Leben so sieht, wie es eben wirklich sich zeigt, und nicht Egoist genug ist, um an dem Unheil oder an dem Leiden der anderen auch vorüberzugehen, sondern die allgemeine Situation sieht, dass man dann, wenn man kein Heil in sich findet, dass man dann eben leicht zum Pessimisten werden kann. Und dass das aber wiederum nur eine Seite wäre und könnte dann eigentlich nur irgendwie zur Verbitterung und auch natürlich vielleicht auch zu einem absoluten, als Hoffnung, als Heil dann zu einem absoluten Skeptizismus führen. Aber das ist im religiösen Sinne gerade das Unheilvollste. Aber ich möchte sagen, ist nicht der Mensch, der so in seiner Persönlichkeit aufgeht, in dem Geist, seelisch, leiblich in der Persönlichkeit völlig aufgeht, ist der nicht tatsächlich an diese unheilvolle Welt so gänzlich eingebunden, in dieser unheilvollen Welt so gänzlich eingebunden, dass er eigentlich nur eines hat, hier Erfolg zu haben, hier viel zu verdienen, hier möglichst viel Urlaub zu machen zu können und so weiter, dass er eigentlich nur auf diese Fakten angewiesen ist, als Fakten des Heiles, und vielleicht auch darauf, dass er immer die nötige Abwechslung findet, die er ja heute auch, die ihm ja reichlich auch geboten wird. Und deswegen kann er ja sich auch über vieles hinwegsetzen, wenn er dauernd am Fernsehen sitzt und so weiter und eben dafür sorgt, dass er möglichst wenig zum Nachdenken kommt, kann er ja auch dann das irgendwie alles übersehen, was da ist. Und insofern wird er nicht so von der Langeweile geplagt, wie frühere Generationen, bei denen die Langeweile ja eine große Plage war, besonders auch im vorigen Jahrhundert, was man aus den Schriften, auch aus der Literatur sehen kann, dass die Langeweile eine entsetzliche, grauenhafte Plage war. Aber das ist eigentlich heute nicht mehr drin. Da ist so viel Abwechslung gegeben, dass man alles das, was einem auch plagt, immer wieder übersehen kann, darüber hinwegkommen kann. Aber es ist natürlich auch, man ist darauf angewiesen. Wenn man etwas für sich bleiben würde, es hat mir gerade einer erzählt, der ist nach Mittelschweden gefahren und hat mit dem Zelt und hat auch im Zelt dort übernachtet, hat tagelang niemanden mehr getroffen. Und da hat er auch gemerkt, wie dann am fünften Tage es für ihn schwer geworden ist, dass er so keine Berührungen mehr hatte. Also da sieht man, und es ist ja auch die grausamste Strafe, die man für einen Menschen außersehen kann, wenn man ihn in Einzelhaft sperrt. Das ist besonders für einen, der vielleicht von verbrecherischer Tatendrang erfüllt ist, oder auch einen, der an große Triumphe gewähnt ist, und dann in Einzelhaft zu sitzen, schrecklich, schrecklich für ihn, das Schrecklichste für ihn, was es überhaupt gibt, weil er eben tatsächlich nie bei sich geblieben ist, nie in sein eigenes Inneres gesehen hat, nie die Tiefen seines Gemütes erforscht hat. Und dann ist das eben auch wirklich eine ganz schlimme Sache. Aber die Buddha-Lehre ist für den, der den Weg mit Gewinn geht, der also wirklich auch ein inneres Heil erfährt und so weiter es erfährt, ist sie tatsächlich transzendentaler Optimismus. Dann kommt eine ganz große Kehrseite heraus, denn dann ist er nicht mehr angewiesen bloß auf diese Existenz hier mit ihren ganzen Beschränktheiten und mit ihrer ewigen Bedrohung, denn wir sind ja auch heute rot, morgen tot, oder heute gesund, morgen krank. Und das ist ja auch bei uns allen immer als Drohung da. Was hat man da nicht schon, wenn man überhaupt alt geworden ist, erlebt, dass man einem Menschen begegnet ist, der strotzte vor Gesundheit, dann hört man plötzlich, ja, der Mann ist ja so krank. Also, oder ist gar verstorben, hat man ja schon genug in seinem doch recht langen Leben erfahren müssen. Also wie unzuverlässig auch sogar die Gesundheit ist. Also wenn man diese Persönlichkeit in ihrer Geist, Seele, Schleiblinge Art eben als das wahre Selbst ansieht, ist man ja ganz auch auf sie hinverwiesen und ganz in sie eingebunden. Und da droht immer Unheil. Und schon allein in dieser Beziehung. Vielleicht kann man auch verunglücken und so weiter. Aber wenn einer hier in einem Loslassen von Beiliegershaften ein Heil gefunden hat, wenn er nicht diese Persönlichkeit als ein wahres Selbst ansieht, dann ist er tatsächlich, hat er schon eine Brücke gefunden, wo auch der Tod überwunden werden kann, wo auch der Tod keine Zerstörung, kein Nichts ist, sondern wo der Tod eben ein Übergang ist. Und dann hat er eigentlich Grund zu einem transzendentalen Optimismus, dann hat er sogar Möglichkeiten, die der andere eben nicht hat. Aber diese Möglichkeiten sind dann für ihn da. Aber ich gestehe sehr offen zu, es muss ein Heil erfahren worden sein. Und es muss eine, und nur das erfahrene Heil kann tatsächlich auch die Motivation abgeben, die dann tatsächlich auch zu einem transzendentalen Optimismus führt. Es darf nicht nur eine reine Sehnsucht, in der Sehnsucht steckt auch irgendwie eine Sehnsucht nach Heil, besser noch eine Sehnsucht als keine Sehnsucht, aber sie ist eben zu wenig. Es muss eine Erfahrung in dieser Richtung da sein, die dann eben die kräftige Motivation gibt, dass wir also nicht also abhängig sind von dieser Körperlichkeit, nicht so abhängig sind von dem, was uns jeden Augenblick treffen kann. Und ich möchte jetzt aber noch Folgendes sagen, wenn sich hier vielleicht meine Zuhörer genauer erforschen, dann werden sie vielleicht der eine oder andere, dann werden sie vielleicht auch schon gemerkt haben, dass irgendwie in ihrem Leben einmal etwas da war, ein Durchblick, eine Klarsicht, an die sie sich immer noch nachher lange erinnern, die sehr, sehr motivierend war, die natürlich bei einer falschen Lebensweise auch wieder verschwinden kann. Die Erinnerung kann dann so blass werden, dass sie keine Bedeutung mehr hat. Aber sie hat eben dann bei vielen Menschen auch eine weiter wirkende Bedeutung und sie führt dann natürlich je nach ihrer Religion, nach ihrer Konfession, führt sie dann eben auch zu einer tieferen religiösen Einstellung. Und die kennt ihr natürlich, ob er dann nur Christ oder Buddhist ist, sogar, möchte ich beinahe mich wagen zu sagen, Muslim ist, dann kann sie so, aber doch nur dazu führen, dass er im Sinne der Mystik einen Tiefblick hat. Und der ist dann bei ihm ganz eigenständig, auch in seiner Religion, einen ganz eigenständigen Tiefblick hat. Also solche Erweckungsaugenblicke sind ja sehr wertvoll. Und sie sind natürlich auch gerade für den wertvoll, der dann zur Buddha-Lehre stößt. Für den sind sie außerordentlich wertvoll. Es sind ja gerade die ungewöhnlichen Augenblicke stillen sich Vergessens, an die wir ohne jeden Anflug von Reue und Bitternis zurückdenken. Irgendwie war dann auch mal alles Persönliche, alles Ichhafte war mal auch in dem Moment verschwunden, das war nicht mehr da. Es war wirklich ein stilles Sich-Vergessen. Und wer durch ein solches Erlebnis eine Motivation hat, hat ja tatsächlich einen großen Gewinn. Nur kommt es dann darauf an, ob er eine Religion und Weltanschauung findet, die eine Wiederholung dieses besonderen Zustandes ermöglicht oder ob er die nicht findet. Dann ist das immer nur, selbst wenn er vielleicht sonst auch irgendwie doch davon motiviert, ein entsprechendes Leben führt, so ist es dann doch bloß immer eine sehr schöne, sehr eigenartige Erinnerung, die auch eine Bedeutung bei manchem weiter behalten kann. Aber es ist keine Wiederholung möglich. Und die Buddha-Lehre, die, wie überhaupt eine echte indische Weltanschauung, die ermöglicht Wiederholung. Und das ist das Wichtige und das ist das, was ein solcher dann bei sich trägt, als einen gewaltigen Stab, den er bei sich hat, als eine gewaltige Hilfe, die er die er bei sich hatte. Das ist dann manchmal so eine besinnliche Lektüre, auch kann es sein, in guter Stunde an einsamem Hang, weit weg von jedem Lärm, die kann einen Glanz hinterlassen, der immer wieder einmal im Gedächtnis aufleuchtet. Darüber hinaus ein blitzartiges, unmittelbares Gewahrwerden einer unangreifbaren Sicherheit, über die alles hinwegstreicht, was eben noch so überaus wichtig genommen wurde. Dann sind plötzlich alle Kümmernisse, alle erlittenen Kränkungen, alles Betroffensein, alles, was bei uns so Probleme bringt, ist plötzlich alles verschwunden in solcher seligen Minute oder in solchem beseligenden, seligen Augenblick. Es war ein in sich Versinken, dem jede Beunruhigung fernblieb. Dann war eine Geborgenheit da, wie sie eben tatsächlich nur dem Kinde sich zeigt, wenn es auf dem Mutterschoß sitzt und der Mutter vertrauend in die Augen sieht. Also dieses hat sich, das war dann da. Es blieb auch eben nachher der Eindruck eines schlechthin Erhabenen. Und im Gedächtnis kann sich ja sowas immer wieder wiederholen, als unübertroffene Erfahrung. Und es entsteht auch aus so etwas eine stets fließende Quelle für lebendiges religiöses Erleben, wie es sich dann auch ausdrücken mag. Das ganz Ursprüngliche bleibt nur solange es ganz rein ist, was es ist. Der Augenblick, in dem Ewigkeit sich zeigt, verneint sich eben als Augenblick. Dann tritt natürlich wieder die Zeit mit den Deutungen ein. Und von diesem Unmittelbaren trennt ja tatsächlich ein Abgrund. Also, aber dieses Unmittelbare müssen wir anstreben zu erleben. Und deswegen, wenn uns das auch wichtig wird, wenn wir auch gerade unter der Führung Georg Grimms uns mit dem Anatta-Gedanken beschäftigt haben, dann haben wir einen Ausgangspunkt, eine Ausgangsstellung, uns loszulesen von allem bloß Beilegungshaften und tatsächlich auch wieder einmal in uns hineinzusinken und ganz ins Ursprüngliche zu fallen, in das, was man einen Augenblick nennen kann und doch vielleicht keinen Augenblick, weil auch vielleicht Augenblick dafür zu viel ist, was eben so ganz, wie sollte man es sich ausdrücken, so ganz eben das Ursprüngliche ist. So eine Ahnung zum Beispiel von solchem Zustand hatte so auch als Schopenhauer. Er ist also so sagt, solange wir uns rein anschauend verhalten, ist alles klar, fest und gewiss. Da gibt es weder Fragen noch Zweifeln noch Irren. Man will nicht weiter. Hat Ruhe im Anschauen, Befriedigung in der Gegenwart. Die Anschauung ist sich selber genug. Daher, was rein aus ihren Sprungen und ihr treu geblieben ist, wie das echte Kunstwerk, niemals Falschschein noch durch irgendeine Zeit widerlegt werden kann. Denn es gibt keine Meinung, sondern die Sache selbst. Aber mit der abstrakten Erkenntnis, mit der Vernunft, ist dem Theoretischen der Zweifel und der Irrtum, im Praktischen die Sorge und die Reue eingetreten. Die Brüchigkeit und Hinfälligkeit alles dessen, was scheinbar Halt zu geben scheint, kommt wohl jedem ab und zu zum Bewusstsein, daher dann allzu oft der falsche Trost gesucht wird, in Abwechslung und Vergnügen, wie auch in ungewöhnlichen Anreizen, die vergessen zu bringen, verheißen. So unbarmherzig aber ist das Tiefste im Menschen nicht, dass es dem einen oder anderen nicht auch spontan einmal die Lücke aufreißt, aus der ihn das trifft, was Unvergängliches für ihn gewiss macht. So kann ihm kommen, dass es das von allen Bedingungen ganz unabhängige Glück gibt. Für einen Augenblick wird ihm dann klar, was es wirklich bedeutet, dass wir Wesen sind, die Wohlsein begehren und Wehe verabscheuen. So selige Sternstunde vermeldet ihm, dass er alles das, was er so nötig zu haben glaubt, gar nicht brauche. Er alles schon bei sich habe, was er benötige. Wunschlosigkeit vielmehr das Höchste bedeute. Aus solcher ureigenen Erfahrung bleibt ihm das Wundervolle, einmal in einer unbeschreiblich höheren Art glücklich gewesen zu sein. Und immer wieder einmal leuchtet ihm die Erinnerung daran auf. Irgendwie hat ihn solches Gewahren ja auch verändert und, wenn sie theoretisch hierfür günstig ist, seine Weltanschauung vertieft oder das Religiöse in ihm belebt. In Worten vermag er dem, was ihm widerfahren, keine entsprechende Deutung zu geben, so bleibt es ihm ein mysteriöses, ein Gnadenerlebnis, das sich nicht mehr zu wiederholen braucht. Sollten aber unheilvolle Einflüsse ihn wieder in einer derb zugreifenden Lebensart bestärken, mag die Erinnerung hieran ganz verblassen und sich nicht mehr zeigen oder auf einmal schrecklich mahnend wieder da sein. Tragisch ist es, wenn auch dieses Aufgerüttelt-Werden keine Richtung für die Möglichkeit des Entkommens aus der Weltenrufahrt zeigt, weil die rechte Belehrung ausblieb, der große Weltenlehrer und ein klarer Interpret nicht in den Gesichtskreis trat. Die heilbringende Erinnerung an beseligendes Glück, das ihm einst widerfuhr, schildert uns der vollkommen Erwachte selbst. Vergeblich sich mühend nach der Methode der Schmerzensaskese, auf dem den Indern so gelegenen Wege, dass er nur durch Wehe wohl zu gewinnen sei, und endlich nach qualvollen sich abmühen, das Vergebliche, ja Zerrittende dieser Anstrengung erkennen, kam dem Bodhisattva plötzlich. Ich erinnere mich doch wie ich einst, während mein Vater, das sagt ja, bei der Arbeit beschäftigt war, im kühlen Schatten eines Rosenapfelbaumes sitzend, abgeschieden von den Begierden, abgeschieden von den unheilsamen Dingen, in die mit Überlegung und Erwägung verbundene, aus der Abgeschiedenheit entstandene, Freude und Seligkeit bringende erste Stufe der beschaulichen Schauung eintrat und in ihr verweilte. Könnte dies nicht der Weg zur Erwachung sein? Und als Folge dieser meiner Erinnerung kam es mir, fürchte ich mich denn vor dieser Seligkeit, weil diese Seligkeit fern von Begierden und fern von unheilsamen Dingen ist? Und ich sagte mir, nein, ich fürchte mich nicht vor dieser Seligkeit, weil diese Seligkeit fern von Begierden, fern von unheilsamen Dingen ist. Es erweist sich dann natürlich auch sehr günstig, wenn man die Reinkarnationslehre, die Wiederverkörperungslehre als lebendige Erfahrung in sich hat und als lebendige Erfahrung gewonnen hat. Also ist dieses zyklische Denken der Wirklichkeit viel näher als das statische Denken zum Beispiel, was uns das Christentum bringt, wo tatsächlich ein historisches Ereignis, nämlich der Kreuzestod Jesu Christi, das Ereignis schlechthin war. Und wir uns dann, um Heil zu gewinnen, auf dieses Ereignis immer wieder zurückbeziehen müssen. Allerdings nicht bloß auf den Gekreuzigten, sondern auch auf den Auferstandenen. Aber das ist ein historisches Ereignis. Es wird aus einem historischen Ereignis wird dann eine welterlösende Sache gemacht. Es ist eine Geschichtsmetaphysik. Aber diese Geschichtsmetaphysik, die gilt natürlich auch, weil sie auch ein einmaliges Erlebnis ist und die gilt auch für ein einmaliges menschliches Leben und das auch statisch festgenagelt ist und das auch dann dieses Heil bringen soll für alle Ewigkeit oder auch das Unheil für alle Ewigkeit. Und bei dieser Betrachtung wird ja nun ganz und gar außer Acht gelassen, dieses unterschiedliche Schicksal der einzelnen Wesen, auch mancher Mensch von vornherein schwach begabt in jeder Beziehung, körperlich vielleicht auch ein Krüppel und so weiter. Also das und auch letzten Endes die Sache mit den Tieren, die ja da sowieso ausgeschlossen wird, weil die Tiere ja auch nach Thomas von Aquin nur als Sachen betrachtet werden. Also hat man die Sache beiseite getan, hat man sich davon befreit, von diesem ganzen unglaublich großen Bezug. Und letzten Endes ist ja immer dieses, dass auch der Butterweg ein Stufenweg ist, aber dass wir eben tatsächlich auch in diesem Leben, wenn wir wirklich Heil gewinnen wollen, auch die erste Stufe, den Stromeintritt, erreichen müssen. Dass wir also tatsächlich eine Sicherheit finden müssen, eine Sicherheit, die nur in uns liegt und die wir nur eigentlich immer bei allem auch wieder still für uns selber gewinnen können. Es kann ein anderer uns durch seine Stimme anregen und so weiter. Es kann ein Buch, ein gutes Buch, sage ich in dieser Richtung, wie auch die Werke Georg Grimms, uns anregen. Aber wir müssen der Sache gewiss werden, ganz still für uns, jeder von uns. Und das haben wir ja wohl, das würden wir ja wohl auch gar nicht hierher kommen. Das haben ja wohl hier wir alle irgendwie eingesehen und gehen wohl auch diesen Weg. Und da müssen wir uns auch noch näher damit befassen. So, jetzt will ich meine Rede beschließen und bitte darüber nachzudenken, ob der eine oder andere Frage zu stellen ist oder ob noch etwas zu diesen Dingen zu sagen ist.